Ich freue mich, euch zu sehen heute bei diesem Abendmahlsgottesdienst. Ja, es ist mein erstes Abendmahl mit euch und bei euch. Obwohl ich schon fast ein Dreivierteljahr hier bin. Aber die Umstände sind so, aber ich freue mich, dass es jetzt heute klappt. Und ich glaube, dass wir auch nur ein kurzes Zeitfenster haben. Im Moment ist es so, dass die Werte wieder steigen und wir wissen nicht, was dann wieder kommt. Aber mir war klar, wenn, dann heute. Und heute sind wir hier und heute haben wir gemeinsam das Abendmahl. Ja, was tun wir beim Abendmahl? Beim Abendmahl erinnern wir uns gemeinsam an das, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat das Abendmahl während des Passafestes eingesetzt. Und dieses eigentlich israelitische Fest sollte ja nicht nur an die Befreiung des Volkes Israels aus der Sklaverei erinnern, sondern es war auch ein Hinweis darauf, dass uns Gott aus der Herrschaft der Sünde, aus der Herrschaft Satans und der Sünde befreit, um uns in Ewigkeit bei sich zu haben. Das Blut des damaligen Passahlammes schützte das Volk Israel vor dem Gericht Gottes, das über die Ägypter kam. Passa bedeutet ja wörtlich Verschonung. Und dieses Passahlamm stellte symbolisch Jesus Christus dar. Und wir wissen, Jesus kam, ihm sei Dank, und er hat sich als Opfer gegeben und er hat somit unsere Schuld bezahlt. Jesus selbst hat dieses Passafest in das Abendmahl oder Gedächtnismahl umgewandelt und nachdem er am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, hat er uns das mitgegeben, das Abendmahl, als Erinnerungsmahl, als Gedächtnismahl. Wir sollen uns heute erinnern an das, was Jesus für uns getan hat und was es ihn gekostet hat. Und im Grunde genommen ist es auch ein Erinnern an das, was Jesus immer noch tut für uns im himmlischen Heiligtum. Er ist unser Fürsprecher. Er ist unser Fürsprecher. Ja, während des Passafestes durften die Israeliten nichts Vergorenes oder Gesäuertes im Haus haben. Sauerteig war für die Israeliten beim Passamahl ein Gleichnis für Sünde. Und deshalb erinnert uns das ungesäuerte Brot, das wir beim Abendmahl essen, daran, dass Jesus sündlos war, also ohne Sünde stellvertretend für unsere Schuld starb. Und deswegen übrigens trinken wir auch keinen vergorenen Wein beim Abendmahl, sondern reinen, unvergorenen Traubensaft. Ich möchte an dieser Stelle zurückgreifen auf ein Ereignis, was im Zweiten Weltkrieg in einem KZ passiert ist. Und es ist zwar ein katholischer Geistlicher, den ich jetzt hier erwähne, aber ich will ihn trotzdem erwähnen. Weil es war vorbildlich, was er getan hat. Und ich hoffe, dass ich in so einer Situation, in die ich hoffentlich nie komme, ähnlich handle. Der Priester Maximilian Kolbe war im August 1941 im Konzentrationslager Auschwitz. Und einer der Mitgefangenen ist entwischt. Und die Wachmannschaften hatten die Regel, wenn einer abhaut, müssen dafür 10 sterben, die geblieben sind. Das war die Regel. Und das sollte die, die noch im Lager sind, davon abzuhalten zu gehen, weil man den Gedanken hatte, mach dir bewusst, wenn du gehst, du machst dich so schuldig, du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh, wenn du gehst, weil du hast dann 10 auf dem Gewissen. Ist an sich eine falsche Aussage, weil es sind ja dann die Wachmannschaften. Aber so war das System. Und dann ist tatsächlich einer entwischt. Und die Nazis haben beschlossen, zur Abschreckung 10 Gefangene dem Hungertod preiszugeben. Und dann wurden diese 10 Unglücklichen ausgesucht. Und Maximilian Kolbe war zunächst nicht dabei. Aber er meldete sich. Und er war bereit, den Platz eines dieser zum Tode verurteilten Unglücklichen einzunehmen, stellvertretend. Das hat zwar den Kommandanten sehr überrascht, aber er hat es zugelassen. Drei Wochen lang lag Maximilian Kolbe dann in diesem, wie sagt man, Loch. Sie haben ihn eigentlich mehr oder weniger fast verhungern und verdursten lassen, aber sie gaben ihm dann doch eine Todesspritze. Und es gab dann aber später eine Reaktion. Diese Reaktion kam 30 Jahre später. 30 Jahre später beschreibt ein Überlebender aus Auschwitz, was für eine Wirkung das Handeln von Maximilian Kolbe auf sie als Gefangene hatte. Und dieser Überlebende sagte, sein Tod war ein großer Schock für uns alle. Aber auf der anderen Seite, da war einer bereit, für einen anderen zu leiden und zu sterben, ohne mit ihm verwandt oder bekannt zu sein. Und uns Gefangenen wurde damals bewusst, dass es nicht möglich war, mit roher Gewalt die Liebe und das Leben zu vernichten. Maximilian Kolbe gab uns damals durch seinen Tod den Glauben an das Leben zurück. Seine Tat wurde zu einer Explosion des Lichts in der Dunkelheit des Lagers. Wow, was für ein Satz. Seine Tat wurde zu einer Explosion des Lichts in der Dunkelheit des Lagers. Liebe Gemeinde, eine solche Explosion des Lichts in der Dunkelheit geschah am Kreuz auf Golgatha. Und heute an diesem Abendmahl erinnern wir uns gemeinsam an das, was Jesus dort für uns getan hat, erlitten hat. Paulus drückt es im 1. Petrusbrief Kapitel 2 treffend aus, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ohne Jesus wären wir verloren. Wir hätten keine Möglichkeit. Was hat Jesus an das Holz hinaufgetragen? Unsere Sünden. Er hat nicht seine Kleider hinaufgetragen, die hat man ihm bis auf das Allernötigste vom Leib gerissen. Es waren unsere Sünden, die er dort hinaufgetragen hat. Und als er dort am Kreuz auf Golgatha starb, da war die Schuld, der Preis der Sünde gesühnt, bezahlt. Christus hat aber nicht nur den Preis der Sünde mit seinem Tod und dem Blut, dem Vergießen seines Blutes bezahlt, er hat uns auch vom Fluch der Sünde befreit. Ich möchte es mal anders formulieren, wir sind Gerettete und als Gerettete und Gesegnete Gottes genießen wir Gottes Liebe und die Zusage für die Ewigkeit. Wir stehen nicht mehr unter dem Hang, sündigen zu müssen, wenn wir Christus angenommen haben. Natürlich, wir wissen, der Gegenspieler ist da und er versucht uns zu Fall zu kriegen. Und er schafft es leider immer wieder. Aber wir haben Christus und er hat für unsere Schuld bezahlt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei Christus bleiben und wenn wir fallen, uns von ihm aufhelfen lassen. Jesus, als er auf Golgatha den Tod auf sich nahm, und dadurch hat er eigentlich auch dem Teufel die Macht genommen, über den Tod hinaus in die Ewigkeit. In Römer 6, Vers 6 und 7 heißt es, wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Wenn der Sohn frei macht, dann macht er Recht frei, heißt es im Neuen Testament. Frei von allen guten Abhängigkeiten. Der steht nicht mehr unter dem Zwang, sündigen zu müssen. Die Sünde hat keine zwingende Macht mehr über die, die zu Jesus gehören. Wir können überwinden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ellen White hat eine interessante Aussage dazu gemacht. Sie schreibt, Gottes Vergebung ist nicht nur ein richterlicher, also formal juristischer Akt, der uns von der Verdammnis befreit. Er ist nicht nur Vergebung der Sünden, sondern auch die Loslösung von der Sünde selbst. Interessant. Das heißt, durch das versöhnende Blut von Christus wird der Sünder frei von der Gefangenschaft der Verdammnis. Und durch die Vollkommenheit des sündlosen Stellvertreters, durch Christus, kann er nun den Geboten Gottes gegenüber gehorsam sein. Auch das formuliert Ellen White. Und sie schreibt weiter, indem sie Petrus zitiert, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und nun, da ihr von der Sünde frei und Knechte Gottes geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Soweit Schwester Weid. Ich will es mal so sagen, wenn wir uns bewusst machen, was Christus für uns getan hat, als mir das zum ersten Mal in meinem Leben bewusst worden ist, hat es mich vom Hocker gerissen. Das hat mich wirklich vom Hocker gerissen, das hat mich verändert. Und ich wollte Christus von Herzen kennen und lieben lernen, als ich verstanden habe, wie groß seine Liebe ist, am Kreuz war und auch immer noch ist. Und wenn ich das wirklich verstehe und wenn ich das zulasse, was Gott durch den Heiligen Geist in mir machen will, er will mich ja verändern, ihm ähnlicher machen. Wir sollen der Christus auch ähnlicher werden. Und der Heilige Geist will das ja auch gerne tun. Und wenn wir Gott von Herzen lieb haben, dann wollen wir das auch. Und dann werden wir Gott immer ähnlicher, wir werden Christus immer ähnlicher. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei Christus bleiben, bei ihm und in ihm. Und der Heilige Geist verändert uns und macht uns Christus immer ähnlicher. Das ist ein lebenslanger Prozess, solange wir hier auf dieser Welt sind. Und ich glaube, dass es deswegen auch möglich ist, sündige Gewohnheiten zu überwinden. Das ist möglich, durch Gottes Kraft. Es dauert manchmal lange. Es ist schwierig, ungute Gewohnheiten zu überwinden. Ellen White ist ja dann später auch irgendwann Vegetarier geworden. Aber sie hat es bis zu ihrem 80. Lebensjahr gebraucht, bis es wirklich umgesetzt hatte. Sie hat immer wieder gerne mal ein Stück Fleisch gegessen, aber das nur am Rande. Weil Christus am Kreuz für uns gestorben ist, können wir durch die Kraft des Heiligen Geistes heil und gerecht leben. Wir können überwinden. Auch wenn wir letztlich nie sündlos werden in dieser Welt. Und wenn wir den Wein und das Brot zu uns nehmen, dann bezeugen wir dadurch unseren Glauben an den Sieg Jesu. Das Abendmahl ist vieles, aber es ist auch ein Bundesmahl. Wir bestätigen beim Abendmahl unseren mit Gott geschlossenen Bund bei der Taufe. Sowie auch umgekehrt, wir bestätigen Gottes Bund mit uns. Ja, ich gehöre zu Jesus, ich bin sein Kind und ich weiß, Jesus bekennt sich zu mir. Das Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl. Wir haben Gemeinschaft untereinander und wir haben Gemeinschaft mit Gott. Das Abendmahl ist ein Liebesmahl. Es versöhnt, es verbindet die Gläubigen untereinander in Liebe. Und zugleich bringt es uns die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes nahe. Das Abendmahl ist ein Danksagungsmahl. Die katholische Kirche verwendet für Abendmahl das Wort Eucharistie. Der Begriff Eucharistie bedeutet im eigentlichen Wortsinn Danksagung. Von daher, das Abendmahl ist auch wirklich eine Danksagungsfeier. Nur wir legen was anderes hinein. Wir haben einen anderen Inhalt, ein anderes Abendmahlsverständnis als die katholische Kirche. Aber wir haben wirklich Grund, dankbar zu sein und Danke zu sagen bei all dem, was Christus für uns getan hat und immer noch tut. Und wir tun auch das heute beim Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Hoffnungsmahl. 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Wir hoffen darauf und wir warten darauf und wir freuen uns darauf, dass Christus kommt. Das ist unsere Hoffnung. Freudige Zuversicht auf das Kommen Jesu. Ellen White schreibt zum Thema Abendmahl und Hoffnung und Freudenmahl, die Feier des Abendmahls soll keine Zeit der Trauer sein, schreibt sie, über das Abendmahl. Dazu wurde es nicht gemacht. Das Abendmahl weist auf Christi Wiederkunft hin. Und es wurde eingesetzt, um diese Hoffnung in die Herzen der Jünger lebendig zu halten. Also, wir haben Grund zur Freude beim Abendmahl und das darf man uns auch ansehen. Diese Freude, die wir in unserem Herzen tragen, ja, wir dürfen mit freudigem Herzen und auch mit freudigen Gesichtern beim Abendmahl teilnehmen. Ellen White geht sogar so weit, dass sie sagt, das Abendmahl soll kein Trauermahl sein. Wir haben Grund zur Freude. Ja, wir haben wirklich Grund zur Dankbarkeit und zur Freude. Und deswegen sind wir heute hier. Wir sind froh und dankbar und sind Jesus treu und folgen ihm nach und gedenken an das, was Jesus für uns getan hat. Lassen wir diese Freude in unserem Herzen brennen, sodass sie ansteckend wird auf die Menschen in unserer Umgebung, auf die Menschen in dieser Welt. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste, ich wünsche uns diese Freude, dieses Brennen im Geist in Christus. Amen.